droht hier möglicherweise sogar das Aus der Humaninsuline in Deutschland. Diese Frage muss man sich sicherlich stellen. Für die betroffenen Patientinnen und Patienten ist es in jedem Fall sehr ärgerlich.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Hallo und herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Caroline Lang, ich bin Apothekerin und PZ-Redakteurin und mir gegenüber sitzt heute PZ-Chefredakteur Sven Siebenand. Hi Sven.
Hi Caro.
Anlässlich des gestrigen Weltdiabetestages wollen Sven und ich heute über die Insulintherapie bzw. den Insulinmarkt sprechen, der sich derzeit im Umbruch befindet. Denn einerseits werden zunehmend Präparate vom deutschen Markt genommen. So hat Hersteller Sanofi bereits die Produktion einiger Präparate eingestellt und kommendes Jahr folgen auch zahlreiche von Novo Nordisk. Und andererseits rücken aber auch neue, innovative Insuline auf dem Markt nach. Aber erstmal zum Thema Marktrücknahme. Sven, welche Präparate sind denn hiervon betroffen und welche Hintergründe hat das Ganze?
Ja, es ist richtig, was du sagst, Caro. Die Firma Sanofi hat bereits im vergangenen Jahr damit angefangen, Herstellung und Lieferung ihrer Humaninsuline einzustellen. Vor einigen Wochen hat die Firma Novo Nordisk sozusagen nachgezogen. Sie hat angekündigt, dass die frühen Insuline, so bezeichnet das die Firma, auslaufen werden. Frühe Insuline, das sind für Novo Nordisk zum einen Humaninsulinpräparate wie Actrapid, Actrafane und Protafane, aber auch Insulin-Detemir, das Präparat Levimir. Das ist ein Insulin-Analogon, das die Firma auch als frühes Insulin ansieht. Da muss man sich dann schon, finde ich, ein wenig die Augen reiben. Insulin-Detemir 2004 auf den Markt gekommen, ist sicherlich kein frühes Insulin. Zu den Hintergründen. Ja, die Firma Novo Nordisk begründet ihre Entscheidung damit, dass sie Verfügbarkeit und Einsatz moderner Therapien stärken will. Ähnlich hat das auch im vergangenen Jahr Sanofi so begründet. Man wolle die Produktion häufig verordneter Insuline absichern. Man muss aber sicherlich auch befürchten, dass das nur die halbe Wahrheit ist und dass da auch wirtschaftliche Erwägungen mit eine Rolle spielen, dass die Firmen eben sich auf Präparate konzentrieren wollen, mit denen eben noch mehr Geld zu verdienen ist.
Was bedeutet das denn jetzt für die Patientinnen und Patienten mit Diabetes?
Ja, die Leidtragenden dieser Entscheidung sind ganz klar Menschen mit Diabetes. Es sind schließlich viele von ihnen auch heute noch auf Humaninsulin eingestellt, so circa 10%. Und ja, von den drei großen Produzenten bleibt beim Humaninsulin nun erstmal nur noch eine Firma übrig, die Firma Eli Lilly. Man muss mal schauen, leider wohl auch bezweifeln, ob Eli Lilly die wegfallenden Insulinmengen von Novo Nordisk zukünftig auch auffangen kann. Und man muss eben ja auch schauen, was Eli Lilly in der Zukunft macht. Droht hier möglicherweise sogar das Aus der Humaninsuline in Deutschland? Diese Frage muss man sich sicherlich stellen. Für die betroffenen Patientinnen und Patienten ist es in jedem Fall sehr ärgerlich, wieder auf ein neues Insulin eingestellt zu werden. Das ist ja zum einen zeitaufwendig, zum anderen muss das natürlich auch engmaschig teilweise von den Ärztinnen und Ärzten mit begleitet werden. Und das ist zum Beispiel auch bei dem Insulinpräparat Levimir ein Problem, denn dieses Basalinsulin, wenn das wegfällt, drängt sich für Typ-1-Diabetikerinnen und Diabetiker jetzt nicht so direkt ein anderes Basalinsulin auf. Klar, es gibt Insulinglargin, es gibt Insulin-Degludec, aber das ist alles so nicht 1:1 richtig gut zu vergleichen. In Summe muss man also sagen, dass das keine schöne Entwicklung für die betroffenen Patientinnen und Patienten ist.
Wie gesagt, kommen aber auch immer wieder neue Insuline hinzu. So wurde Anfang September das erste Wocheninsulin in Deutschland zugelassen, das Insulin Icodec, das Novo Nordisk unter dem Namen Weekly vertreibt. Für wen ist das Präparat denn zugelassen und wie funktioniert eine Therapie mit dem Basalinsulin?
Zugelassen ist Insulin Icodec zur Behandlung von Erwachsenen mit Diabetes mellitus. So steht es in der Fachinformation. Es wird aber voraussichtlich so sein, dass es seine ganz große Rolle bei Typ-2-Diabetes haben wird. Hier kann es als Monotherapie eingesetzt werden oder eben kombiniert werden mit anderen oralen Antidiabetika, mit GLP-1-Rezeptoragonisten und oder Bolusinsulin, also zum Essen. Die Dosierung, die richtet sich erstmal danach, ob jemand schon auf ein Insulin eingestellt ist oder nicht. Bei insulinnaiven Typ-2-Diabetikerinnen und Diabetikern wird empfohlen eine Startdosis von 70 Einheiten pro Woche und dann wird wöchentlich eben bis zur Zieldosis hochdosiert. Und bei den Personen, die vorher schon ein Insulin bekommen haben, da errechnet sich die wöchentliche Dosis von Insulin-Icodec aus der täglichen Basalinsulin-Gesamtdosis momentan multipliziert mal 7 und dann gerundet auf die nächsten 10 Einheiten. Ein Beispiel an dieser Stelle: hat jemand bisher 30 Einheiten Basalinsulin pro Tag injiziert, dann spritzt er zukünftig 210 Einheiten einmal pro Woche. Bei der ersten Injektion muss der Arzt, die Ärztin entscheiden, ob es eine Aufsättigungsdosis von 50% geben soll. Diese Aufsättigungsdosis wird bei Typ-1-Diabetes immer empfohlen. Aber man muss jetzt erstmal schauen, wie häufig das Insulin-Icodec tatsächlich bei Typ-1-Diabetes zum Einsatz kommen wird. Es soll hier nur eingesetzt werden, wenn davon wirklich ein eindeutiger Nutzen zu erwarten ist und bei neu diagnostiziertem Typ-1-Diabetes sowie bei Kindern und Jugendlichen wird es bisher gar nicht empfohlen.
Wie schlägt sich denn die wöchentliche Applikation im Vergleich zur täglichen im Hinblick auf Blutzuckerkontrolle und Risiken?
Ja, die Zulassung von Insulin-Icodec, die stützt sich auf die Ergebnisse eines Phase-3-Studienprogramms, das heißt ONWARDS. Das ist ein umfangreiches Studienprogramm mit insgesamt 6 klinischen Studien. Primärer Endpunkt in diesen Studien war jeweils die Nichtunterlegenheit von Insulin-Icodec im Vergleich zu anderen Basalinsulinen, gemessen anhand der Entwicklung des HbA1c-Wertes, also des Langzeitblutzuckerwertes, in der Woche 26 oder 52. Und dieses Studienprogramm, das zeigte, dass Insulin-Icodec einer täglichen Basalinsulintherapie ebenbürtig ist. In einigen Studien war es tendenziell sogar etwas besser hinsichtlich der Senkung dieses HbA1c-Wertes. Und es wurde bei Typ-2-Diabetes auch nicht mit einem erhöhten Risiko für Unterzuckerungen erkauft sozusagen. Das ist ja auch ganz wichtig. Anders sieht es tatsächlich bei Typ-1-Diabetes aus. Da wurde im Vergleich zu Insulin-Degludec, das ist das Präparat Tresiba, ein erhöhtes Hypoglykämie-Risiko erkannt, beobachtet, weshalb a weekly eben auch nur zum Einsatz kommen soll bei Typ-1-Diabetes, wenn davon ein eindeutiger Nutzen zu erwarten ist.
Du hast den Arzneistoff als Sprunginnovation eingestuft. Warum?
Ein wichtiger Grund für diese Einstufung waren für mich neben diesen positiven Studienergebnissen die Eigenschaften dieses neuen Basalinsulins. Es ist das erste Ultralangzeitinsulin, das eben nur einmal pro Woche zu injizieren ist. Das kann einen positiven Einfluss auf die Therapieakzeptanz und auch Adhärenz haben. Man hat das zum Beispiel ja auch bei den GLP-1-Rezeptoragonisten bei Typ-2-Diabetes gesehen, dass die verminderte Injektionsfrequenz von täglich zu wöchentlich hinsichtlich der Therapietreue und auch letztendlich hinsichtlich der Blutzuckerkontrolle in vielen Fällen vorteilhaft war. Was noch hinzukommt, sind ja die Raffinessen beim Wirkstoffdesign bei Insulin-Icodec, die zu dieser Einstufung als Sprunginnovation geführt haben. Die lange Halbwertszeit von ja fast 200 Stunden wurde auf zwei unterschiedlichen Wegen erreicht. Zum einen ermöglicht ein albumingebundener Insulinspeicher eine langsame und auch kontinuierliche Wirkstofffreigabe. Dazu wurde an die B-Kette des Insulins ein Spacer eingefügt, an den eine Fettsäure wiederum gekoppelt ist. Das kennt man auch vom Basalinsulin Insulin-Degludec, also dem Tresiba. Und während bei Tresiba eben diese C-Kette 16 C-Atome hat, ist die Fettsäure bei Insulin-Icodec 20 C-Atome lang. Und man muss sagen, je länger diese Fettsäurekette, desto länger eben die Bindung an Albumin. Und zum anderen weist Insulin-Icodec im Vergleich zu anderen Insulinen noch eine verminderte Affinität zum Insulinrezeptor auf, beziehungsweise eine langsamere rezeptorvermittelte Clearance. Last but not least kommt noch hinzu, dass wir auch eine höhere molekulare Stabilität haben durch einen verminderten enzymatischen Abbau. Und die drei letzten Punkte, die ich genannt habe, hat man erreicht durch den Tausch von 3 Aminosäuren im Molekül.
Mit F-Sitora Alpha vom Pharmaunternehmen Lilly ist ja auch bereits ein zweites Wocheninsulin in der Pipeline. Wo liegt denn der Unterschied zu Insulin Icodec und wie weit ist ein Markteintritt hier noch entfernt?
Richtig, F-Sitora Alpha ist ein weiteres Ultra-Langzeitinsulin. Es wird entwickelt für Erwachsene mit Typ-1-Diabetes und Typ-2-Diabetes und wird ebenfalls dann nur einmal pro Woche injiziert. Vom Aufbau her ist es etwas anderes im Vergleich zu Insulin Icodec. Es handelt sich hier um ein Fusionsprotein, das eine einkettige Variante von Insulin mit einer humanen Immunglobulin-FC-Domäne kombiniert. Auch hier wird eine geringere Affinität zum Insulinrezeptor erreicht. Diese FC-Domäne, die schützt das Molekül vor dem Abbau und trägt eben auch zu einer sehr, sehr langen Halbwertszeit bei. Der Name F-Sitora, der setzt sich übrigens folgendermaßen zusammen. Dieses FC steht für FC, die FC-Domäne. Das Tor steht für Insulinrezeptor und das A für Agonist. Ein Zulassungsantrag liegt bei der Europäischen Arzneimittelbehörde der EMA bislang noch nicht vor. Dieses Wocheninsulin, das F-Sitora Alpha, befindet sich aber in Phase 3 der klinischen Entwicklung. Das heißt, allzu lang wird es wohl auch nicht mehr dauern, bis sich die EMA in Amsterdam hier mit einem Zulassungsantrag beschäftigen muss. Voraussetzung ist natürlich, dass diese bisherigen positiven Studienergebnisse mit diesem Langzeitinsulin in den laufenden Studien eben weiter auch gefestigt werden.
Auch an intelligenten Insulinen oder sogenannten Smart-Insulinen wird ja gearbeitet. Was hat es denn damit auf sich und wie weit ist die Entwicklung hier fortgeschritten?
Ja, bis Smart-Insuline im Handel sind, wird es wahrscheinlich noch einige Zeit dauern. Diese Insuline bleiben im Körper inaktiv, bis sie einen Anstieg des Blutzuckerspiegels feststellen. Dann arbeiten sie daran, den Blutzuckerspiegel wieder auf die Norm zu senken, bevor sie dann wieder in den inaktiven Zustand übergehen. Das heißt, das Unterzuckerungsrisiko mit solchen Smart-Insulinen dann deutlich reduziert. Ein Beispiel für ein solches Smart-Insulin ist die Substanz namens NNC2215. Das wird sicherlich nicht der endgültige Name sein. Und dieses Smart-Insulin, das hat zumindest in Tierversuchen überzeugen können, hat genau das getan, was ich eben gesagt habe und was es tun soll. Von klinischen Studien ist man hier aber auch noch ein Stück weit entfernt. Das heißt, es gilt hier abzuwarten und eben geduldig zu sein, bis vielleicht eines Tages diese Smart-Insuline dann auch in den Handel kommen.
Ja, vielen Dank, Sven, für das Gespräch und die Einordnung. Und Ihnen und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir halten Sie in der PZ natürlich weiter auf dem Laufenden, was den Insulinmarkt betrifft. Und falls Sie das eine oder andere zu dem Thema nochmal nachlesen möchten, finden Sie Links zu unserer bisherigen Berichterstattung auch nochmal in den Shownotes. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke und tschüss.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.